Mein Name ist Florian Haase, ich bin der Gastgeber dieser Gesprächsreihe und begrüße Sie ganz herzlich zu Techs Unplugged. In jeder Folge habe ich einen Kollegen oder eine Kollegin aus unserer deutschen oder internationalen Steuerpraxis zu Gast. Wir berichten über die Vielfalt der Steuerberatung, über die Hot Topics in unseren Beratungsfeldern. Aber vor allem wollen wir die Menschen hinter der Beratung vorstellen und zu Gehör bringen und zeigen, was uns neben der fachlichen Expertise als Beratungsfirma so einzigartig macht. Heute ist Susanne Kölbel bei mir, eine Partnerkollegin aus unserem Büro in München. Herzlich willkommen, Susanne.
Hallo Florian, vielen Dank für die Einladung.
Sag mal, Susanne, was machst du eigentlich bei Rödl & Partner?
Ich bin hier am Standort München tätig im Bereich internationales Steuerrecht, M&A Tax. Bin hier als Steuerberaterin und Partnerin tätig und leite ein Team von ungefähr 10 Leuten im Bereich eben internationales Steuerrecht, M&A Tax.
Mein Lieblingsbegriff aus dem internationalen Steuerrecht lautet Dry Income. Wie erklärst du einem Laien, was das ist und seine steuerliche Relevanz?
Dry Income hat erstmal nichts mit Dry Gin zu tun, wobei man da vielleicht auch Income dann erzielen könnte. Ich versuche es anhand der Wegzugsbesteuerung zu erläutern. Also besitzt man mindestens 1% Anteile an einer in- oder ausländischen Kapitalgesellschaft und will das schöne Deutschland irgendwie ins Ausland verlassen, dann wird eben eine Veräußerung der Anteile an der Kapitalgesellschaft fingiert. Und dieser fiktive Veräußerungsgewinn unterliegt dann in der Regel der Besteuerung in Deutschland. Und man hat also dann Steuern zu zahlen, obwohl man keinen Zufluss an liquiden Mitteln hatte. Also man hat ja keinen Veräußerungserlös, den man erzielt hat. Und somit eben die Definition Dry Income, weil es eben am tatsächlichen Veräußerungserlös fehlt. Also das ist ein Beispiel eben zur Wegzugsbesteuerung, gibt aber auch noch zig andere Beispiele. Also immer dann, wenn nichts Monetäres zufließt, aber man trotzdem einen Gewinn zu versteuern hat, dann Dry Income.
Das ist ja sozusagen der Worst Case im Steuerrecht, ja, Besteuerung ohne Liquidität. Das ist etwas, was dem Normalbürger und dem Steuerpflichtigen ja eigentlich kaum vermittelbar ist. Aber wie du sagst, es gibt doch eine ganze Reihe von Konstellationen, wo das der Fall ist. Gibt es denn da sozusagen Abhilfe? Es gibt ja schon Möglichkeiten, das zu vermeiden.
So ist es. Kommt natürlich immer auf die Konstellationen an. Deshalb kann man jetzt hier nicht irgendwie einen Freifahrtschein für alle Fälle geben. Wenn ich keine Kapitalgesellschaft beispielsweise habe, sondern eine Personengesellschaft und die auch weiterhin in Deutschland dann operativ tätig ist, mit entsprechend Substanz und Ausstattung, kann das durchaus eine Möglichkeit sein, um eben die Wegzugsbesteuerung zu vermeiden. Man muss dann aber natürlich auch sich dessen bewusst sein, dass dann ja auch die Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft gegebenenfalls ja auch die ein oder anderen steuerlichen Konsequenzen nach sich zieht. Aber im Großen und Ganzen könnte es steuerneutral dann funktionieren.
Und der erste Fehler beim Wegzug ist ja immer, den Berater nicht zu fragen. Ja? Also man sollte dich vorher anrufen. Das ist definitiv ein Gebiet, in dem man mit laienhaftem Verständnis nicht sehr weit kommt. Kann sicherlich umziehen, aber ob das dann steuerlich so eine gute Idee ist, das lassen wir mal dahingestellt. Hast du auch einen Lieblingsbegriff?
Ich glaube, wenn man sich mit der globalen Mindestbesteuerung beschäftigt, beziehungsweise Pillar 2, da gibt es ja ganz witzige Abkürzungen wie UPE, MOSI, POPI. Kann es nicht sagen, dass das meine Lieblingsbegriffe sind, aber als die einem das erste Mal so um die Ohren geflogen sind, musste man schon schmunzeln und kam sich dann irgendwie vor, okay, bin ich jetzt bei den Teletubbies gelandet, aber es war dann doch wieder das Steuerrecht.
Vielleicht wollen wir das für die Zuhörer kurz einordnen. Globale Mindestbesteuerung hast du angesprochen. Was hat es damit auf sich?
Bei der globalen Mindestbesteuerung soll versucht werden, dass das Einkommen weltweit einheitlich mit 15% mindestens besteuert werden soll. Also insbesondere, was eben Konzerne betrifft, die einen Umsatz von mehr als 750 Millionen Euro haben. Also sprich, dass wir ein weltweites Steuerniveau von 15% haben, in a nutshell.
Und wir werden sehen, ob das Aussicht auf Erfolg hat. Wir schauen mal, ob wir ab 24 ein neues Regelungswerk haben. Da sind wir jetzt schon mittendrin in dem, was internationales Steuerrecht eigentlich ausmacht. Aber ich habe oft von Mandanten gehört, ich habe gelesen, sie machen internationales Steuerrecht prima. Wie ist denn die Arbeitnehmerbesteuerung in Japan? Also viele denken, wir kennen jetzt die Steuerrechte aller Länder.
Ja.
Das mindestens mal in Europa. Europa, aber eigentlich auch überall. Im Grunde wissen wir alles. Also das ist ja nicht so. Vielleicht kannst du mal sagen, was ist denn internationales Steuerrecht eigentlich?
Internationales Steuerrecht aus meiner Warte oder eben aus unserer Besteuerungssituation ist eigentlich, wenn ich einen deutschen Anknüpfungspunkt habe und dieser Anknüpfungspunkt dann halt eben ins Ausland geht. Ganz typisch, ich habe eben ein Unternehmen, was Tochtergesellschaften oder Enkelgesellschaften im Ausland hat. Und dann bekommt man die Frage, wie werden eben die Dividenden dieser Tochtergesellschaft in Deutschland besteuert? Also wir beraten dann halt eben den deutschen Anknüpfungspunkt von der Besteuerung, tauschen uns aber natürlich mit den Kolleginnen und Kollegen im Ausland dazu aus und bringen dann eben alles zusammen. Aber internationales Steuerrecht eben aus unserer Warte, ich habe den deutschen Anknüpfungspunkt, aber dann eben den grenzüberschreitenden Bezug ins Ausland. Und das kann aber durch ja vielfältige Dimensionen gehen. Du hattest den Arbeitnehmer angesprochen, aber es sind eben auch die Unternehmen, die davon betroffen sind. Es sind die Anteilseigner von Unternehmen davon betroffen, also immer dann, wenn es eben über die Grenze geht. Dann spielt das internationale Steuerrecht meistens eine Rolle.
Das ist, glaube ich, wichtig zu betonen, weil das ein weit verbreitetes Missverständnis ist, wie ich gesagt habe. Also es geht nur um die Abgrenzung von Besteuerungsansprüchen zwischen den Staaten. Ja, also die Regeln, die Staaten entweder national oder in Abkommen mit anderen Staaten getroffen haben für grenzüberschreitende Sachverhalte. Das ist internationales Steuerrecht. Es geht also nicht darum, dass wir jetzt in eigener Person das Steuerrecht von aller Herren Länder irgendwie beherrschen würden. Wo sind aus deiner Sicht die größten Stolperfallen, wenn sich der Steuerpflichtige ins Ausland begibt?
Die Stolperfallen liegen darin, dass Sachverhalte von Deutschland und vom Ausland unterschiedlich beurteilt werden. Beispielsweise Deutschland sagt, es gibt keine Betriebsstätte im Ausland und daher weiterhin die Gewinne eben in Deutschland besteuert. Das Ausland sagt aber nein, ich habe eine Betriebsstätte und will dann eben auch die Gewinne besteuern. Also sprich, dann kommt es zur Doppelbesteuerung und dann muss man eben Wege finden, um das Ganze eben im Gleichklang irgendwo zu finden. Also sprich, vielleicht dann aus deutscher Sicht zu sagen, okay, ich will auch aktiv eine Betriebsstätte im Ausland haben und dann müssen die entsprechenden Weichen dafür gestellt werden. Das ist der klassische Fall, aber dann bekommen wir ja auch sehr oft mit, du hast jetzt auch so mal den Arbeitnehmer oder auch den Manager angesprochen. Gerade durch Corona hat man irgendwie so gemerkt, ach, man kann ja von überall aus arbeiten, sobald man eben Internet hat. Und dann ist es natürlich fatal, wenn irgendwie der Geschäftsführer ins Ausland geht und nur noch aus dem Ausland die Geschäfte leitet. Dann betrifft das zwar zum einen die Besteuerung auch des Geschäftsführers im Ausland, die sich ändert, aber auf einmal kann ich auch eine Verlagerung des Orts der Geschäftsleitung des deutschen Unternehmens ins Ausland haben und hab dann da am Ende noch viel, viel gravierendere Folgen, weil es nämlich auch zu einer ja, Wegzugsbesteuerung oder Entstrickungsbesteuerung auf Ebene der ja, Kapitalgesellschaft kommen kann.
Tatsächlich ist es ja so, dass wir vielfältige Regeln haben, was für steuerliche Konsequenzen eintreten, wenn entweder der Steuerpflichtige oder ein Unternehmen oder eben eine Einkunftsquelle Deutschland verlässt. Also viele Mandanten wollen gestalten, aber in der Regel oft in dem Sinne, dass sie zumindest nicht mehr Steuern zahlen als nötig. Gar nicht mal so sehr im Sinne von Steueroptimierung, sondern sie wollen zumindest keinen Nachteil erleiden, wenn sie ins Ausland gehen. Das ist häufig auch ein Problem.
Das ist richtig. Ich glaube, es ist einfach erforderlich, dass sich der Mandant im Vorfeld im Klaren darüber ist, was die Spielregeln sind und dass er nicht ins Ausland gehen darf. Ich nenne es immer, es gibt so ein paar Do's and Don'ts zu beachten und dann muss man vielleicht halt auch einfach drüber nachdenken, ob man halt noch einen weiteren Geschäftsführer hier in Deutschland einstellt, wie man sich die Aufgaben aufteilt. Also es ist ja nicht immer gleich ein Verbot, aber es gibt einfach Spielregeln zu beachten.
Im Grunde ist internationales Steuerrecht ja auch so eine Querschnittsmaterie. Jeder steuerliche Sachverhalt, wenn er grenzüberschreitend wird, berührt halt die Regeln des internationalen Steuerrechts. Und wir sind als Rödl & Partner natürlich mit unseren Niederlassungen in rund 50 Ländern besonders geeignet als Gesprächspartner für Mandanten, die sich grenzüberschreitend austoben wollen. Mit welchen Kollegen hast du denn aus anderen Fachdisziplinen im Inland noch am meisten zu tun?
Hier in Deutschland natürlich mit den Legal-Kollegen, die man immer benötigt, wenn es dann ja Umstrukturierungen gibt, dann brauche ich als Nicht-Juristin ja auch jemanden, der das in den Vertrag gießt. Also damit hatte ich am meisten zu tun. Hin und wieder natürlich auch den Financial-Kollegen, wenn es um Unternehmensbewertungen geht, was ja eben auch gerade beim Wegzug wieder eine Rolle spielt. Mit welchem Wert setze ich das Unternehmen an? Auch Wirtschaftsprüfer, die brauchen wir natürlich natürlich auch, weil Bilanzen ja auch immer wieder ein Thema spielen. Und gerade wenn ich jetzt Thema Pillar 2 denke, da kommen wir ohne unsere Wirtschaftsprüferkollegen überhaupt gar nicht aus.
In der Beratung, jeder Tag ist sowieso anders und verläuft auch meistens anders, als man morgens dachte. Was sind so typische Sachverhaltskonstellationen, die auf deinem Tisch landen?
Typische Sachverhaltskonstellationen, sehr viel Wegzugsbesteuerung. Ansonsten ist es auch die Umstrukturierungen innerhalb eines Konzerns, die dann manchmal zwar nur in Deutschland stattfinden, aber wenn ich ausländische Tochtergesellschaften habe, dann kann da trotzdem etwas im Ausland passieren, wenn ich eben in Deutschland Gesellschaften bewege. Und das ist so eine typische Konstellation, wo wir dann immer wieder auch aufs Ausland zugehen und fragen, passiert denn steuerlich etwas bei euch oder kann ich jetzt eben hier in Deutschland ohne weiteres umstrukturieren. Aber auch der umgekehrte Fall, dass es im Ausland irgendwelche Umstrukturierungen wie Verschmelzungen, Einbringungen gibt und das hängt aber hier irgendwo eine deutsche Tochter in dem Konzerngeflecht runter und ja, dann ist es leider auch schon mal passiert, dass man nicht gefragt wurde, weil man sich dachte, ach, passiert ja nichts, ist ja ein paar Ketten tiefer. Auf einmal hatten wir aber dann irgendwie eine Grunderwerbsteuerbelastung hier in Deutschland ausgelöst. Also das sind so die typischen Sachverhalte, immer wenn etwas umstrukturiert wird, dass man dann schaut, passiert im Ausland was oder passiert eben auch hier in Deutschland etwas.
Wie bist du als Diplomkauffrau, die ja auch sehr breit aufgestellt ist, von den Inhalten her, ja, alles, was mit Betriebswirtschaft zu tun hat, wie bist du dann zum Steuerrecht gekommen?
Ich habe ja vor meinem Studium eine Ausbildung erstmal gemacht als Handelsfachwirtin.
Wusste ich noch gar nicht. Das Schöne an diesem Podcast ist ja, ich erfahre ja auch immer so viel.
Ja, genau. Direkt nach dem Abi wusste ich nicht so recht, was ich machen soll. Daher natürlich erstmal die Ausbildung. Bei dieser Ausbildung Handelsfachwirt gab es so einen ganz kleinen Steuerteil und den fand ich eigentlich schon sehr spannend. Habe mich dann aber nach der Ausbildung entschieden, ja, ich muss noch ein bisschen wie was anderes von der Welt sehen. Und ja, die Öffnungszeiten im Einzelhandel bis 20 Uhr, die fand ich jetzt auch nicht so prickelnd. Ist zwar die Frage, ob jetzt die Steuerberatung da irgendwie...
Ich wollte gerade sagen, hattest du das jetzt besser gemacht? Deine Lampe leuchtet abends hier intern auch immer noch rot.
Ja, kurzum, ich habe dann eben BWL studiert und dachte mir aber damals immer, ach, ich gehe so in den Schwerpunkt irgendwie HR-Personal. Anscheinend habe ich dann aber in der Steuervorlesung doch sehr interessiert gewirkt, dass mich dann der damalige Professor eben angesprochen hat, ob ich nicht Hiwi werden will. Und so kam dann irgendwie eins zum anderen, dass man da halt irgendwo gefördert und unterstützt wurde und aber natürlich auch, dass ich das Fach, was ich ja in meiner Ausbildung schon interessant fand, weiterhin interessant fand. Und somit bin ich da beim Steuerrecht hängen geblieben, dann wiederum, sage ich mal, gefördert worden, indem dann noch eine Promotion eben angeboten wurde. Und dann dachte ich mir, okay, dann ist das schon so auch, wenn andere das so sehen, auch der richtige Weg. Und wie gesagt, mir macht es jeden Tag Spaß, was manche nicht immer verstehen können, weil es ja doch eine recht trockene Materie ist. Ich glaube, man darf nicht immer an die eigene Steuererklärung denken, sondern da gibt es einfach viele spannende Themen zu bearbeiten.
Das stimmt, das stimmt. Wobei du ja dein HR-Fable natürlich immer noch ausleben kannst, wenn ich auf unseren Nachwuchs gucke. Tatsächlich eine mittlere Katastrophe, dass wir im Steuerbereich alle Beratungsfirmen auf allen Ebenen Nachwuchssorgen haben, obwohl die Materie eigentlich viel spannender ist, als man so auf den ersten Blick denken könnte. Manchmal gibt es ja sogar auch abseits des gewöhnlichen Beratungsgeschäfts ganz bemerkenswerte Konstellationen. Gibt es bei dir so etwas wie deinen verrücktesten Beratungsfall?
Ja, gibt es in der Tat. Ich hatte mal einen Fall, wo ich prüfen musste, ob es durch eine Inhaftierung in Deutschland zu einer unbeschränkten Steuerpflicht in Deutschland kommt. Eben ein Mandant, der im Ausland gewohnt hatte. Und wie auch immer kam es dann halt zur Untersuchungshaft, die dann über ein Jahr andauerte. Und in dieser Zeit gab es dann eben auch eine etwas größere Gewinnausschüttung von einem seiner Firmen aus dem Ausland. Und dann auf einmal die Frage, ja, muss ich jetzt da in Deutschland drauf Steuern zahlen? Und dann war man halt damit beschäftigt, kann eine Inhaftierung zu unbeschränkten Steuerpflicht führen. Sie vermittelt zumindest keinen Wohnsitz, weil ja, es fehlt an der Verfügungsmacht, die man über die JVA, sage ich mal, hat. Aber durchaus kann ein gewöhnlicher Aufenthalt in einer solchen JVA dann begründet werden, der dann eben auch zur unbeschränkten Steuerpflicht führt.
Na, das erfreut natürlich richtig. Wenn ich schon einsitze, dann hätte man vielleicht die Gewinnausschüttung zeitlich steuern müssen.
Genau.
Ja? Aber wenn das nicht geht, dann treten die Folgen eben manchmal so ein, wie sie eintreten. Und wir sind oft genug leider auch Überbringer schlechter Nachrichten. Das muss man sagen. Zum Abschluss wollen wir noch ein kleines Spielchen machen. Ich nenne dir jeweils zwei Begriffe und du musst mir spontan sagen, welcher dir lieber ist. Vielleicht mit einer kurzen Begründung. Italien oder Spanien?
Italien. Weil man von München mit dem Auto dahin fahren kann.
Das kann man auch nach Spanien.
Die Strecke ist weiter. Also von dem her Italien. Auch so leid es mir tut, unseren spanischen Kollegen gegenüber schlägt mein Herz mehr für Italien.
Fendi oder Gucci?
Fendi.
Weil das der letzte Münchner Schick ist. Fernseher oder Buch?
Ich glaube, ich tendiere dann eher zum Buch, weil wir schauen den ganzen Tag schon irgendwie in den Laptop rein. Ja, Buch.
Was war das letzte Buch abseits von ISDR-Büchern, in die du so geschaut hast?
Es war eine Romanbiografie zu Marlene Dietrich.
Ja. Letztes Begriffspaar, Bogenhausen oder Entenhausen?
Da passt gar keine Antwort, da würde ich die Flagge für Schwabing hochhalten.
Ja gut, aber das Büro zumindest ist ja,
ja.
In Bogenhausen.
Du siehst natürlich, ich denke auch daran, dass ich ja ein Privatleben habe, aber ansonsten natürlich gebe ich dir recht, Bogenhausen.
Leider war es das schon, deshalb Abschlussfrage auch an dich. Was zeichnet Rödel und Partner für dich besonders aus?
Für mich definitiv die Internationalität, die es bei Rödel und Partner gibt und auch gelebt wird. Klar, sagt jetzt jeder internationale Steuerrecht, was soll ich denn anderes sagen? Aber ich kann nur betonen und habe ja auch schon Erfahrungen in anderen Kanzleien gesammelt, dass das schon sehr einzigartig ist, was hier an Internationalität geboten wird und auch das Miteinander mit den ausländischen Kolleginnen und Kollegen habe ich vorher so noch nicht erfahren und es macht einfach Spaß, mit den Kolleginnen und Kollegen den Kontakt zu haben, zu suchen und es ist ein ganz anderes fachliches Miteinander, wie aber auch persönliches Miteinander und daher auf jeden Fall die Internationalität, die für mich Rödel und Partner ausmacht.
Abgesehen davon, dass das internationale Steuerrecht sowieso die Königsdisziplin des Steuerrechts ist, aber das wollen wir ja nicht zu laut sagen, also uns jedenfalls macht es Spaß. Ich hoffe, dass das merkt man uns auch an. Internationales Steuerrecht, Susanne Kölbel, der Name, den Sie sich merken müssen.
Das war Tax Unplugged, der Rödelsteuer-Podcast mit Blick hinter unsere Kulissen. Mehr Informationen, Themeninsights und aktuelle Events finden Sie auf rödel.com. Wir ebnen Wege weltweit.